So, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Das mit den Mikros und meiner Größe ist immer so eine Sache. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich heute hier bin. Und wie der Eugen schon vorher sagte, es sind jetzt ungefähr 3 Jahre her und ich vermute, dass sich nicht nur bei mir eine ganze Menge verändert hat in unserem Leben. Vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten Wochen, in den Monaten. Ich zum Beispiel lebe jetzt seit 2016 mit meiner Frau wieder in Deutschland. Wir haben 2 Umzüge hinter uns. Ich habe die 30 geknackt. Ich bin Vater geworden. Ich habe neue Aufgaben im Missionswerk bekommen. Und rückwirkend bin ich dankbar für all diese Dinge. Und vielleicht, ich kann mir das vorstellen, geht es dem einen oder anderen nicht ganz so wie mir, dass man für all die Dinge dankbar sein kann, die so in der letzten Zeit passiert ist. Vielleicht siehst du auch der Zukunft mit ganz viel Skepsis und vielleicht sogar mit vielen Fragen entgegen. Was wird sich alles verändern? Werde ich mir vielleicht ein neues Auto kaufen müssen, obwohl ich es mir kaum leisten kann? Vielleicht steht ein Berufswechsel an. Vielleicht befürchten wir irgendwie ein hartes nächstes Jahr, weil wir selbst oder unsere nahestehenden Menschen vielleicht mit einer schlimmen Krankheit diagnostiziert wurden. Was auch immer kommen wird, meistens können wir uns relativ sicher sein, dass sich in Zukunft wieder vieles verändern kann. Kein Jahr bleibt wie das andere, keine Woche bleibt wie die andere. Das ganze Leben ist irgendwie von ständiger Veränderung geprägt. Und gerade heute in der schnelllebigen Gesellschaft gibt es so viele Veränderungen. Da haben wir den Dieselskandal, mit dem wir vielleicht nicht so gerechnet hätten. Da haben wir den Brexit mit ungeahnten Folgen, wo wir heute noch nicht wissen, was passieren wird. Wir haben Krisen in der EU, wir haben Parteien, die sich streiten und nicht mehr wissen, wo geht es überhaupt lang. Wir haben Industrie 4.0, wo alles digitalisiert wird. Da haben wir einen Trump und Sturmfluten und Flüchtlinge und so viele Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und gleichzeitig können wir Veränderung nicht aufhalten. Die Veränderung zum Beispiel wegen den Flüchtlingen mag uns vielleicht Angst machen. Was ist mit unserer Sicherheit? Was ist mit unserer Sprache? Was ist mit unserer Kultur? Wir sehen Menschen, die verunsichert sind, weil Neues auch immer ein Risiko bedeutet. Und Neues raubt uns immer Kraft. Was passiert mit unseren Gewohnheiten? Was macht das Neue mit unseren Traditionen? Und dann merken wir, es wird unbequem. Und irgendwie wird immer auch meine Identität damit hinterfragt. Denn was ich erlebt habe, ist immer auch Teil meiner Geschichte und meiner Identität. Dabei merken wir vielleicht gar nicht, dass wir uns selbst jeden Tag verändern. Bevor wir angefangen haben, darüber nachzudenken, ob wir uns verändert haben, haben wir es bereits getan. Manchmal laufen wir vor Veränderung weg, weil sie uns Angst macht und deswegen wollen wir es vermeiden. Wir mögen lieber das, was wir so kennen, auch wenn das nicht immer so gut ist. Manchmal mögen wir sogar lieber das Schlechte, das wir kennen, als das Gute, das uns neu ist. Aber selbst die Bibel spricht an unglaublichen vielen Stellen von Veränderung. Gott selbst verändert sich nicht, aber was er geschaffen hat, ist sogar auf Veränderung angelegt. Wenn wir nur an die Natur denken, mit den 4 Jahreszeiten, wenn wir an die menschlichen Zellen denken, die sich alle 7 Jahre vollständig erneuern, wenn wir an die Tageszeiten denken, dann merken wir, da ist so viel Veränderung drin. Und dann ist es vielleicht auch nicht so verwunderlich, warum Paulus in Römer 12,2 Veränderung so stark betont. Diesen Vers möchten wir uns heute anschauen. Was ist dran, habe ich mich gefragt, an der Veränderung, dass sie sogar in der Bibel uns so häufig steht? Wir wollen diesen Vers und auch Paulus heute ein bisschen besser verstehen, indem wir uns einfach 3 ganz einfache Fragen stellen und versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Zum einen ist Veränderung wer oder von wem, was soll verändert werden und vielleicht sogar die wichtigste Frage, warum überhaupt? Ich möchte den Text aus Römer 12, Vers 2 lesen. Ich lese ihn aus der Guten Nachricht Bibel. Das ist eine sehr interessante Übersetzung dieses Verses. Ihr dürft aber gerne auch in euren Bibeln mitlesen. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das soll heißen, so viel wie, lasst euch nicht von diesem Zeitalter prägen. Lasst euch viel mehr umwandeln, steht hier. Und hier ist, das merken wir sehr schnell, der Handelnde jemand anders. Mir ist vorher nie aufgefallen, dass passiv und aktiv in der deutschen und auch in anderen Sprachen in der Grammatik so einen großen Unterschied machen kann. Ob ich nun Auto fahre oder ob ich Auto gefahren werde, ich komme meistens dahin, wo ich will. Das ist jetzt noch nicht ganz so ein großer Unterschied, aber es ist was ganz anderes, ob ich jemanden beim Essen bediene oder ob ich bedient werde. Ja, wenn ich bedient werde, dann muss ich nicht so viel vorbereiten. Und vielleicht wissen es Fußballer besonders gut, es ist ein Unterschied, ob ich faule oder ob ich gefault werde. Lasst euch verändern, sagt Paulus hier. Das bedeutet nicht, ich verändere mich. Wir Christen meinen manchmal, dass unser Christsein hauptsächlich daraus besteht, möglichst wenig Fehler zu machen. Wir wollen uns selbst immer besser machen. Das heißt, wir predigen eine Moral, die letztlich diese Welt einfach besser machen soll und retten soll durch das Bessermachen. Und wenn es nicht funktioniert, dann waren es wahrscheinlich einfach die falschen Werte. Dann haben wir uns zu wenig angestrengt, dann haben wir vielleicht zu wenig stille Zeit gemacht, dann haben wir zu wenig beim Beten geglaubt. Und in der Seelsorge heißt es dann, du musst noch dies tun und das tun und jenes tun. Aber dabei bemühe ich mich. Ich mache etwas für Gott. Ich versuche mich zu verändern. Interessant ist, dass die Bibel voll ist von Bibelstellen, die zeigen, dass Gott es eigentlich ist, der verändert. Und ich möchte nur drei lesen. Im Psalm 51, 12 steht, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Gib du mir einen neuen beständigen Geist. Oder in Epheser 5, Vers 26 und 27 sagt Paulus, er hat sie gereinigt, die Menschen durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich hinstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die untadelig und heilig sei. Und in 1. Thessalonik 5, 23 lesen wir, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und er bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. In der Geschichte der Christen gab es immer wieder eine Reihe von Heiligungsbewegungen. Und die haben alle ihre Berechtigung gehabt. Und ihr Hauptanliegen war, einen Glauben zu leben, der sichtbar wird im Alltag. Die Geschichte zeigt aber, dass sich meistens nach kurzer Zeit jeder um sich selbst drehte. Jeder wollte sich einfach nur noch ein bisschen besser machen. Und das Ergebnis ist, dass Christen meinen, Gottes Sache ist die Errettung, meine Sache ist die Heiligung, das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt selber besser werden. Aber so ein Christsein hat bei Gott keine Chance. Ein guter Freund sagte mir mal, weißt du, Anatol, der Mensch kann vielleicht manchmal ein bisschen anders werden. Aber verändern wird sich ein Mensch nie. Tief im Innern bleibt er immer derselbe. Ein Dieb hört vielleicht auf zu klauen, weil er sonst bestraft wird. Aber wenn er könnte, würde er sofort wieder stehlen. Ein Jähzorniger schreit vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber er würde, wenn es nur ginge. Und vielleicht hatte er für sich gesehen recht. Vielleicht versuchen wir, Fehler zu korrigieren, ein bisschen rumzuschrauben, ein bisschen netter zu werden, aber innen drin bleiben wir ganz böse Menschen. So kennen wir es und diese Erfahrung machen wir häufig und häufig hören wir daran auf zu glauben, dass es anders sein kann. Es ist so, als ob wir Rost einfach mit Farbe übersprühen, anstatt den Rost erstmal abzukratzen. Es ist viel leichter, aber es ist nur oberflächlich. Irgendwann kommt der Rost doch wieder durch. Die gute Nachricht von Gott ist, er kann verändern und er verändert wirklich. Gott sieht mein Tun und mein Machen und er weiß, dass ich eigentlich nur das sichtbare Ergebnis dessen bin, was ich tue. Die gute Nachricht Gottes ist, er kann verändern. Und deshalb will er mein tiefstes Innerstes verändern. Gott sagt in Hesekiel, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will vom Herzen, von der Wurzel her verändern. Aber Veränderung kann erst da beginnen, wo ich zugeben kann, dass ich Veränderung brauche. Es fällt uns Menschen grundsätzlich schwer, Sünde einzugestehen. Besonders, wenn die Welt um uns herum und vielleicht auch wir uns selbst Perfektion fordern. Sonst befürchten wir nämlich, dass andere Menschen uns vielleicht sogar in der Luft zerreißen. Aber da und nur da, wo Fehler passieren dürfen, können Menschen ehrlich sein. Oft sind Gemeinden keine Krankenhäuser, denn in Krankenhäusern sehen kranke Menschen ein, dass sie krank sind und wollen geheilt werden, und deshalb gehen sie ins Krankenhaus. Oft sind Gemeinden Unternehmen, die nur an Gewinn orientiert sind. Wie kriege ich am wenigsten Fehler und am meisten Erfolg? Aber nur da, wo eine Atmosphäre des Vertrauens herrscht und wo Fehler und Sünden passieren dürfen, können Menschen ehrlich sein. Und dann beginnt Veränderung mit dem Eingestehen der eigenen Schuld. Ich darf mir selbst meine Schuld und Sünde eingestehen und Jesus die Möglichkeit geben, das zu verändern. Können Menschen, ob Christen oder Nicht-Christen, in dieser Gemeinde Fehler zugeben? Können sie ihre Sünden bekennen, damit sie behandelt werden können? Gott kann nur das heilen, was Menschen ihm an Sünde und Schuld hinhalten. Und je mehr wir so tun, als wäre alles toll bei uns, umso mehr werden wir uns bemühen, uns selbst zu verändern. Und das wird am Ende scheitern. Wir können unser Herz nicht verändern. Nur unser Verhalten können wir verändern. Es wäre für Deutschland so heilsam, wenn immer mehr Gemeinden immer mehr zu Krankenhäusern der Liebe und der Annahme werden. Denn ich glaube, erfolgsorientierte Unternehmen, der man keine Fehler machen darf, mit dem Namen Gemeinde, gibt es schon genug. Birgit Schilling sagte einmal, vor Gott dürfen wir unsere Masken fallen lassen. Unsere Wundenpunkte brauchen wir nicht zu verstecken. Er will sie mit seiner Liebe berühren und verändern. Interessant ist, dass Luther diesen Vers nicht passiv übersetzt, sondern aktiv. Er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, sehr interessant, durch Erneuerung eures Sinnes. Und ich vermute, dass Luther die Seite betont, die für uns Menschen am Ende sichtbar wird. Und er sieht den Vers 2 sehr stark im Zusammenhang mit dem Vers 1, wo steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also für Luther heißt es, ich gebe mich hin, ich erlaube Gott an mir zu arbeiten und sehe dann, dass Veränderung passiert. Und für mich sieht es aus, als würde ich es selber machen, weil ich mich ja an Gott abgegeben habe, aber gleichzeitig verändert Gott mich. Denn mein Innerstes kann ich nicht selbst verändern. Und so passen diese Dinge beide zusammen. Christen sollten sich wieder neu bewusst werden, dass Veränderung kein Kampf und Krampf ist, der jeden Tag bis zur Verzweiflung gegen sich selbst geführt werden muss. Wir können uns entspannen. Denn Gott verändert. Gleichzeitig ist das kein Freischein für verantwortungsloses Leben. Denn jeder entscheidet selbst, wie viel Gott verändern darf. Ich hatte am Anfang 3 Fragen gestellt. Veränderung von wem? Und die Antwort hier ist Gott, eindeutig Gott. Du entscheidest, ob Gott dich verändern darf. Jedes Mal in jedem Bereich deines Lebens. Aber Gott allein kann dich verändern. Und die zweite Frage ist Veränderung, was denn eigentlich? Was wird verändert? Und da steht dann, lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Das ganze Denken meint hier das Gehirn, das Sitz des Denkens, der Sitz des Denkens, Verstehens und Wollens. Und die Bibel fasst das zusammen mit dem Herzen. Ich kann mich an keine Stelle in der Bibel erinnern, an der Gott sagt, ich möchte deine Taten verändern oder ich möchte deine Gefühle verändern, damit du dich besser fühlst oder ich möchte dein Gewissen verändern. Ganz im Gegenteil, in Hosea 6,6 lesen wir, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Gott packt die Sünde an der Wurzel, nämlich in unserem Herzen. Ich habe mich mal selbst gefragt, wer bin ich denn wirklich? Und da kam mir ein Pastor, der mir gesagt hat, war nicht aus dieser Gemeinde, weißt du, warum ich mit Mitgliedern aus meiner Gemeinde eigentlich keinen Fußball spiele? Ich war ganz verdutzt, ist ja eigentlich ganz sportlich. Er sagte, wenn ich mit denen Fußball spiele, wissen sie, wer ich wirklich bin. Zeig mir, wie du Auto fährst und ich sag dir, wer du bist. Unter Stress kommt nämlich wirklich raus, was man denkt. Und stressige Situationen hat man im Sport und im Autofahren, vielleicht kurz vor dem Gottesdienst, wenn man schnell noch pünktlich da sein will. Und dann kommt raus, wer wir wirklich sind, wenn wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben. C.S. Lewis sagt, was uns herausrutscht, bevor wir unsere Maske aufsetzen konnten, ist das nicht am ehrlichsten? Sind Ratten im Keller, bekommt man sie am ehesten zu sehen, wenn man ihn plötzlich betritt. Die Ratten sind auch sonst im Keller. Durch mein plötzliches Eintreten hindere ich sie lediglich daran, sich zu verstecken. Unser Denken, also das, was in unserem Herzen ist, äußert sich irgendwann durch Gefühle, durch unsere Taten und durch unseren Charakter. Und es gibt ein Sprichwort, vielleicht kennen einige von euch das, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheit, denn sie werden zu deinem Charakter. Und in Sprüche 4,23 steht deswegen sehr richtig, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Echte Veränderung kann nur an der Wurzel passieren. Einen kranken Baum am Ast zu bearbeiten, ist sinnlos. Man muss die Wurzel heilen. Deshalb will Gott nicht zuerst an dem rumdoktorn, was man nach außen hin sieht. Er will dein Herz verändern. Und deshalb, wenn Gott dich verändern soll, dann erwarte auch nicht zuerst bessere Gefühle. Erwarte nicht, dass etwas, was ganz anders ist, sich auch gleich ganz normal anfühlt. Es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, die fühlen sich so falsch an. In einer Welt, in der Gefühle auch einen sehr hohen Stellenwert haben, denkt man dann, wenn es sich falsch anfühlt, dann muss es auch falsch sein. Vielleicht ist es ein komisches Gefühl, seit langem mal wieder dem Arbeitskollegen, den du nicht leiden kannst, zu sagen, dass er eine gute Arbeit gemacht hat. Es fühlt sich so ungewöhnlich und komisch an. Vielleicht hast du noch nie oder schon sehr lange nicht mehr deiner Frau, deinen Kindern oder vielleicht auch deinen Eltern "Ich liebe dich" gesagt. Das wäre irgendwie komisch und ungewöhnlich. Vielleicht ist es ein sehr schlechtes Gefühl, wenn du bei einem Konflikt am liebsten, weil du es so gewohnt bist, jemanden so richtig ausschimpfen würdest. Aber dieses Mal hältst du inne und sagst nichts, weil du weißt, dass da viel Böses rauskommen würde. Und es fühlt sich danach im ersten Moment so falsch an. Und du würdest am liebsten nochmal deinen Frust loswerden und ihn so richtig anschreien, damit es raus ist. Wenn du aber verstanden hast, dass Gott bei dir in deinem Leben etwas verändern will, dann mach das, auch wenn es sich komisch anfühlt. Wenn du zum Beispiel verstanden hast, dass Gott an deiner Freundlichkeit arbeitet oder an deinem Geiz, dann tu die Dinge, auch wenn sie sich zuerst komisch anfühlen. Gott hat dann nämlich schon etwas in deinem Herzen und in deinem Denken getan. Veränderung kann nur da geschehen, wo Gott das Denken, das Herz verändert. Aber genau da muss die Veränderung geschehen. auch wenn das vielleicht beim ersten Mal gewöhnungsbedürftig ist. Und ich habe sowas selbst erlebt. Ich bin eigentlich ein sehr ehrgeiziger Mensch und bekanntlich ist ja jede Stärke auch eine Schwäche. Und ich konnte nie mit ansehen, wie andere etwas besser machen als ich. Und ganz besonders schlimm war das bei meiner Schwester. Wir haben gemeinsam Klavier gelernt. Und bei unterschiedlichen Klavierstücken war das alles nicht so schlimm. Da konnte man sich ja nicht so gut vergleichen. Aber ich habe es wirklich gehasst, wenn sie dann so schnell mit ihren eigenen Stücken fertig war und dann meine genommen hat. Ich hatte Angst, dass sie besser ist als ich. Und entweder habe ich sie dann angefangen, ganz stark zu kritisieren, als Teenager, das kann man dann besonders gut, also wenn sie besser war, kritisieren, oder ich habe versucht, es um jeden Preis besser zu machen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwann kam mir die Frage auf, warum es mir denn so schwer fällt, dass sie auch etwas Gutes kann und vielleicht sogar besser als ich. Warum konnte ich sie nicht einfach einmal loben? Bei mir ging es nicht, irgendwie kam eine Wut und ein Ärger hoch. Vielleicht auch Neid. Es war ein Prozess über viele Jahre. Und inzwischen hatten wir schon längst keinen Klavierunterricht mehr. Wir sind beide älter geworden, aber irgendwie konnte ich das immer noch nicht. Ich habe mich da sehr selbst über mich selbst gewundert. Und in mir drin habe ich mir gesagt, jetzt lass sie doch. Es ist doch in Ordnung, wenn sie etwas besser kann als du. Aber selbst als es im Kopf schon in Ordnung war, konnte ich nicht einfach hingehen und sagen, das hast du wirklich gut gespielt. Da war eben diese komische Wut in mir drin, bis ich verstand, was da eigentlich vor sich ging. Mein Denken hatte sich zwar verändert, ich konnte es meiner Schwester sogar gönnen, dass sie besser spielt als ich, aber sagen konnte ich es nicht, wegen dem komischen Gefühl. Sie saß also eines Tages am Klavier, ich ging mit Herzklopfen zu ihr hin und stammelte dann, hey, das war schon nicht schlecht. Sie schaute mich natürlich verwundert an, hatte es noch nicht so oft gehört von mir. Und es hat noch einige Male gebraucht, bis ich das so ohne heimliche Wut im Magen sagen konnte. Heute kann ich es genießen, meiner Schwester beim Musikmachen zuzuhören und sie ist definitiv besser als ich. Aber erst weil ich getan habe, was sich in meinem Denken verändert hat, obwohl sich mein Gefühl noch nicht verändert hat, erst dadurch konnte sich mein Verhalten verändern. Und nicht umgekehrt. Nicht, dass ich warte, bis mein Gefühl erstmal da ist. Und da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Einen Unterschied zwischen das Denken erneuern lassen und überdenken. Und das ist nicht das Gleiche. Es ist sehr leicht zu verwechseln. Je länger wir nämlich Christen sind, umso mehr laufen wir die Gefahr, zu glauben, dass wir irgendwie ja doch schon alles wissen und jetzt alles noch ein bisschen perfekter ausleben müssen. Und trotzdem fürchte ich mich als Christ dann insgeheim mal über bestimmte Dinge so ganz neu zu denken. Denn wie schlecht muss ich nach außen hin aussehen als Christ? Wie schlecht bin ich denn eigentlich, wenn ich vorher was anderes gedacht habe als jetzt? Dann war ich ja vorher nicht perfekt. Neudenken heißt, ich denke etwas in einer Art und Weise, wie ich noch nie darüber gedacht habe. Das heißt Erkenntnis. Überdenken heißt, ich nehme eine kleine Kurskorrektur vor, aber die Richtung behalte ich bei. Überdenken heißt in einem Fall wie bei mir vielleicht, meine Frau fragt mich immer wieder, ob ich mitkommen kann, um Lebensmittel einzukaufen, damit sie mich nicht immer nervt und ich kann es nicht leiden, einkaufen zu gehen, komme ich heute einfach mal mit. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, mir das Betteln immer anhören zu müssen. Bisher dachte ich immer, ich werde es nicht tun, weil ich das nicht will. Jetzt tue ich es einfach, obwohl ich es immer noch nicht will. Das heißt überdenken. Neudenken könnte bei mir heißen, obwohl ich einkaufen überhaupt nicht mag, weiß ich doch, dass ich damit meiner Frau zeigen kann, wie sehr ich sie liebe. Das ist meine Chance. Sie gibt mir eigentlich eine steile Vorlage und ganz nebenbei verbringen wir dabei Zeit zusammen und es tut unserer Ehe gut. An deinem Umgang mit dem Flüchtling in der Stadt wird man erkennen, ob du nur theoretisch Nächstenliebe für sie übrig hast, weil man Sonntag darüber predigt, oder ob Gott dein Denken über Menschen aus dem Ausland wirklich verändert hat. An deinem Umgang mit deinem Geld zum Beispiel wird man sehen, ob du nur theoretisch weißt, dass es im Leben nicht nur ums Geld geht, oder ob Gott wirklich dein Denken über das Geld verändert hat. Viele Christen kennen die Bibel rauf und runter. Viele Menschen studieren die Bibel. Wenn ich eins nach 5 Jahren Theologiestudium gelernt habe, dann das. Man kann jahrelang Christ gewesen sein, ohne dass Gott das Denken wirklich verändert hat. Man kann ein Theologe, ein Missionar oder ein Prediger oder Pastor sein, auch jahrelang, ohne dass Gott wirklich etwas im Herzen verändert hat. Beim Überdenken denkt man vielleicht darüber nach, was man sowieso schon weiß und passt das vielleicht etwas an. Am Ende verändert man sein Verhalten. Beim Neudenken beginnt man etwas so zu denken, wie man es vorher noch nie gedacht hat. Das braucht Mut. Das braucht Mut, Gottes Perspektive auf mein Leben zuzulassen. Aber erst dann hat Gott mein Leben, mein Denken wirklich verändert. Wo musst du dein Denken von Gott verändern lassen? Im Denken vielleicht über deine Mitmenschen? Im Denken über andere Christen aus deiner Gemeinde? Im Denken über Menschen, die dich vielleicht verletzt haben? Im Denken über deine Gemeinde? Beim Umgang mit deinem Geld? Mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, vielleicht sogar in deinem Denken über Veränderungsprozesse. Lass dein Denken von Gott verändern. Wir haben uns die ersten 2 Fragen angeschaut, Veränderung von wem? Und die Antwort ist von Gott. Du musst und du kannst dich nicht selbst verändern. Das kann nur Gott. Mühe dich ab bis zur Verzweiflung oder aber lass dich von Gott verändern. Und die 2. Frage war, was verändert denn Gott? Und die Antwort ist dein Denken, dein Verstand, dein Herz. Denn das Denken ist die Wurzel für alles, was wir tun und fühlen. Und deswegen will Gott dein Denken verändern. Und die 3. Frage ist, Veränderung warum überhaupt? Die Frage, warum Veränderung eigentlich überhaupt notwendig ist, ist sehr konsequent. Denn Veränderung bringt eigentlich doch unglaublich viel Unsicherheit und Angst und auch ein gewisses Risiko mit sich. Es ist eigentlich die gleiche Frage, die man einem Geschäftsmann stellen würde, den man fragt, warum investierst du das Geld eigentlich wieder und hältst es nicht fest, was du schon hast? Warum veränderst du deinen finanziellen Rahmen? Du gehst ein großes Risiko ein. Wenn es keinen Grund gibt, warum ein Mensch sich verändern lassen sollte, warum dann diese anstrengenden und schweren Veränderungsprozesse durchleiden? Warum sollte ich Angst vor Veränderung überhaupt auf mich nehmen? Warum das hohe Risiko? Es kann doch so viel dabei schiefgehen. Überhaupt, ist das nicht eigentlich falsch, wenn sich irgendwas verändert? Wenn wir etwas verändern? Paulus sagt, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus spricht hier über Wachstum. Veränderung meines Denkens ist die Grundlage für ein Leben, das Gott letztlich ehrt. Wir glauben als Christen so häufig, dass der Sinn des Christseins darin besteht, möglichst von nichts und niemandem beeinflusst zu werden. Wir wollen möglichst alles so haben, wie es ist, damit wir hoffentlich nichts Falsches machen. Aber Gott ist ein Gott der Veränderung. Gott sagt in Offenbarung, siehe, ich mache Neues. Ja, Veränderung ist riskant und gefährlich. Es ist unsicher und vielleicht extrem schmerzhaft. Aber Jesus selbst macht es sich unbequem. Er kommt vom Himmel auf die Erde. Wir haben das heute im Abendmahl gefeiert. Er verändert die Sicht auf den Tod, indem er den Tod besiegt. Er macht Kranke gesund, macht Schwache stark und macht Sünder zu Heilige. Jesus selbst ist in Person die Veränderung. Wie können wir Christen dann meinen, es ginge nur darum, vor Veränderung wegzulaufen? Viele Christen beschäftigen sich ein halbes Leben mit der Frage, was ist eigentlich Gottes Wille? Und ich kenne das selbst, ab dem Teenie-Alter bis spätestens zum 25 oder 30 Jahre, wo ganz wichtige Entscheidungen im Leben anstehen, stellt man sich diese Frage, ja, was ist denn Gottes Wille? Und eigentlich ist das gar nicht so schwer nach diesem Vers. Es ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und gleichzeitig könnten wir jetzt hier die Philosophie der letzten Jahrtausende auspacken und fragen, was ist denn das höchste Gut, womit sich die griechischen Philosophen jahrelang beschäftigt haben. Was ist denn das Vollkommene und was ist das Wohlgefällige? Und die Antwort ist auch gar nicht so leicht. Ich frage mich selbst, was heißt das denn konkret für mich? Was ist der Wille Gottes für mich? Wie wird es praktisch in meinem Leben, in meinem Alltag, beim Einkaufen, beim Lernen, beim Bahnfahren, beim Arbeiten? Und ich habe selbst auch lange keine Antwort darauf. Aber ich habe die Zusage, dass ich erfahre, was das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene ist, wenn ich mein Denken von Gott erneuern lasse. Und deshalb habe ich Mut. Deshalb habe ich Mut, mich jeden Tag wieder auf den herausfordernden Weg zu machen, um zu erfahren, was Gott will. Wir wünschen uns manchmal, die Bibel aufzuschlagen, Gottes Willen zu lesen und die Bibel wieder zuzuschlagen. Und wir sind enttäuscht, wenn es nicht klappt. Und häufig geht es mir so ähnlich. Wir wünschen uns, dass irgendjemand uns sagt, was richtig ist und was nicht. Und wir machen es dann einfach. Und wenn es schief läuft, sind wir doch nicht ganz schuld. Gott macht das anders. Er verändert unser Denken langsam und stetig, damit wir erkennen können, was er will. Das bedeutet auch immer, immer ein Prozess. Manchmal über Wochen, manchmal über Monate und manchmal über Jahre. Und manchmal ist es auch ein Ringen, ein Diskutieren, ein Miteinander fragen. Und häufig auch ein langes Warten. Gott sagt uns nicht immer einfach nur, was er will. Er bringt uns häufig bei, so zu denken, wie er es tut, damit wir erkennen können, was er will. Wir wissen nicht, was in der nächsten Woche auf uns zukommen wird. Es kann eine wunderschöne Woche und einfache Woche werden. Und im nächsten Moment könnte es auch sehr herausfordernd für uns werden. Und wenn wir etwas erleben, was wir nicht kennen, dann ist das vielleicht in dem Moment zu viel für uns. Wir würden am liebsten weglaufen wollen. Es verunsichert uns, wenn sich um uns herum plötzlich so viel verändert. Wir möchten das nicht, weil Veränderung Angst macht. Und vielleicht kann hier und da Veränderung sogar wirklich gefährlich werden. Es könnte richtig unbequem werden. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und trotzdem können wir uns auf unsere Zukunft freuen. Warum? Weil wir wissen, wie die politischen Krisen ausgehen werden? Weil wir schon alle Antworten haben? Weil wir schon genau geplant haben, was wir als nächstes tun und wie wir reagieren werden? Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich lerne in meinem Leben immer wieder, dass ich von meinem Vater im Himmel nicht im Stich gelassen werde. Er hat doch alles unter Kontrolle. Ich kann ihm gerade da vertrauen, wo alles so unsicher erscheint. Ich kann ihm gerade da meine Sorgen abgeben, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und deshalb können wir gelassen und mutig sein, wo Veränderung geschieht. Wo Gott ist, da ist Sicherheit. Egal, was sich um dich herum verändert. Wer bei Jesus bleibt, muss sich um nichts fürchten. Denn Gott hat wirklich alles in der Hand. Und vielleicht fordert er dein Vertrauen ganz neu heraus, weil du ihm vertrauen musst, wo du mit deinem Wissen und mit deiner Erfahrung am Ende bist. Wenn wir in Jesus bleiben und uns von ihm verändern lassen, wird er unser Denken immer mehr zu seinem Denken verändern. Und so lernen wir immer mehr, was Gott von uns will. Veränderung ist also nicht einfach nur ein notwendiges Übel, weil wir dem nicht davonlaufen können. Veränderung ist eigentlich die einzige Möglichkeit, Gott ähnlicher zu werden. Deshalb lass von Jesus dein Denken verändern, damit du erfahren kannst, was Gott von deinem Leben will. Amen.